ARD Sounds.
Der Krieg im Iran hat erneut schonungslos aufgezeigt, wie gefährlich Abhängigkeiten bei unserer Energieversorgung sind. Beim Erdöl und Erdgas reicht es aus, eine einzige Meerenge, ein paar Kilometer die Straße von Hormus zu blockieren, schon kriegt die Weltwirtschaft Probleme. Mit grünen Technologien könnten wir uns aus fossilen Abhängigkeiten befreien oder sie zumindest reduzieren. Wind und Sonne müssen durch keine Meerenge. Wer zum Beispiel E-Auto fährt und den Strom dafür aus der eigenen Photovoltaikanlage bezieht, den können die Preise an den Tankstellen gerade nicht schocken. Aber Vorsicht, auch bei grünen Technologien lauern Risiken. Bleiben wir beim E-Auto, da ist die Batterie das Herzstück, aber hier dominiert China den Markt. Und wir müssen aufpassen, nicht von einer Abhängigkeit in die nächste zu schlittern. Die Frage ist, was können wir tun, um auch bei den Batterien unabhängiger zu werden? Dazu spreche ich gleich mit dem Batterieforscher Maximilian Fichtner und mit meinem NDR-Kollegen Markus Plettendorf, der seit Jahren immer wieder dazu recherchiert. Das ARD-Klima-Update gibt's jeden zweiten Mittwoch neu, unter anderem in unserer App ARD Sounds. Ich bin Arne Schulz, schön, dass ihr zuhört.
Das ARD-Klima-Update.
Hallo Markus.
Hallo Arne.
Batterien gab es ja schon immer. Wir haben die früher in unsere Fernbedienung gepackt oder in den CD-Player. Dann wurden die Smartphone-Akkus wichtig. Noch vor 10 Jahren wurde die Hälfte der Batterien für tragbare Elektronik gebraucht. Seitdem ist aber die Produktion sprunghaft angestiegen, hat sich vervielfacht und die Nutzung hat sich wirklich komplett geändert. Heute gehen nur noch 5% aufs Konto von tragbarer Elektronik und gut 70% der Lithium-Ionen-Akkus werden für E-Autos genutzt. Deshalb schauen wir in dieser Folge auch speziell auf E-Auto-Akkus. Und wo werden die größtenteils hergestellt? In China. Weil die da so billig sind, oder Markus?
Ja, genau, das ist der Punkt. Und je nachdem, welche Studie man jetzt bemüht, kriegt man Zahlen raus, dass so 70% aller E-Auto-Batterien aus China kommen, weltweit. Und schaut man sich die Batteriezellen an, und davon gibt es in so einer E-Auto-Batterie ziemlich viele, und nimmt vielleicht auch noch die Rohstoffe dazu, die man braucht, um so eine Batteriezelle zu bauen, dann dominiert China den Markt noch viel, viel mehr. Und dafür gibt es vor allem einen Grund. Batterien aus China, die sind gut. Und vor allem, noch wichtiger, sie sind günstig. Laut Internationaler Energieagentur kostet eine klassische Lithium-Ionen-Batterie aus China 35% weniger als eine aus Europa. Und genug gibt es davon auch.
Wenn wir jetzt über Öl und Gas sprechen, zum Beispiel, da wundert mich häufig, wie wenig es in der Bundespolitik gerade um die Frage geht, wie wir unabhängiger werden können von Energie aus dem Nahen Osten. Das würde ich sagen, kann man der Politik beim Thema Batterien aber eher nicht vorwerfen, weil die Europäische Kommission hat ja schon vor ein paar Monaten diese Batterie-Booster-Strategie beschlossen, will Milliarden in eine europäische Produktion stecken, um unabhängiger zu werden, Arbeitsplätze zu schaffen, das Geschäft nicht allein den Chinesen zu überlassen. Wo setzen diese Pläne konkret an?
Gut, dass du fragst, weil da kommt es in der Debatte tatsächlich immer auch wieder zu Missverständnissen. Es gibt durchaus schon heute Batterieproduktionen in Europa und auch in Deutschland. Da nimmt man dann die vielen, vielen kleinen oder größeren Batteriezellen und setzt sie sozusagen zu einem Batteriepack zusammen. Kommt noch ein bisschen Elektronik dazu und so weiter und so fort. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Das gibt's in Europa. Aber das ist nicht der entscheidende Teil, wenn wir über Unabhängigkeit oder den Wert von Batterien nachdenken. Worüber wir hier reden, ist die Batteriezellproduktion. Also die vielen, vielen einzelnen Speichermodule, aus denen dann zusammen mit einer Verpackung, der Elektronik, wie ich es gerade gesagt habe und so weiter, am Ende eine Batterie wird. Ich hatte es ja auch schon angedeutet, von diesen Zellen stecken in der Batterie eine ganze Menge. In der größeren Batterie eines, nehmen wir mal Beispiel, VW ID.4, fast 300 Stück. In einem Tesla, da sind die Zellen deutlich kleiner, dafür sind es aber gleich ein paar Tausend, die da drin sind.
Also über diese Zellfertigung reden wir. Warum ist es der EU wichtig, die mit Fabriken nach Europa zu holen?
Dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Fangen wir mal damit an, dass es wichtig ist, sich zumindest eine gewisse Unabhängigkeit zu erarbeiten. Das spielt grundsätzlich vor allem dann eine Rolle, wenn die Abhängigkeit zu einem einzigen Land oder zu einem einzigen Lieferweg besteht. Du hattest das Erdöl, das Erdgas, die Meerenge von Hormus ja am Anfang schon angesprochen. Wir erinnern uns aber auch an den Beginn des Ukraine-Kriegs, als hierzulande auf einmal russisches Gas knapp wurde, von dem wir sehr abhängig waren. Mhm. Oder die Corona-Zeit, in der die Lieferketten auf einmal nicht mehr funktionierten und hier wurde auf einmal Fiebersaft für Kinder knapp. Und weil Batteriezellen ja nicht nur in E-Autos stecken, sondern bei der zunehmenden Elektrifizierung der Wirtschaft an vielen Stellen eine Rolle spielen, ja, da macht schon Sinn, sich da nicht auf ein Land zu verlassen. Und da braucht es dann nicht mal Kriege oder sonstige Katastrophen. Ich erinnere an eine große Mangellage, ist noch gar nicht lange her, bei Computerchips, sehr einfachen Chips vor ein paar Monaten. Da hat China einfach die Lieferung blockiert, weil es zu Verstimmungen mit der niederländischen Regierung kam. Die hatten Produktionsstandort eines chinesischen Unternehmens unter staatliche Kontrolle gestellt.
Ich finde gut, dass du dieses Beispiel ansprichst, weil das war ja so ein Fall, wo China uns Europäern gegenüber mal wirklich so die Muskeln hat spielen lassen.
Genau. Und wir wissen ja, China ist keine Demokratie in unserem Sinne. Die Wirtschaft, die ist staatlich gelenkt und auch kontrolliert. Und da gibt es ein klares Ziel, die Nummer eins in der Welt zu werden. Und da geht es nicht nur ums Geld verdienen, sondern auch um Macht. Und darum wird in China viel in Innovationen gesteckt, auch wenn das vielleicht gar nicht immer wirtschaftlich ist am Anfang. Wenn man dann aber abhängig wird von eben einem Land, das die Rohstoffe hat, das viel günstiger produziert, ja, dann wird man eben abhängig und kann große Probleme bekommen, wenn dieses Lieferland auf einmal zu einem sagt, du kriegst nichts mehr.
Klar. Ein wichtiger Punkt, den ich jetzt gerade bei dir rausgehört habe, ist, wenn wir über mehr Unabhängigkeit reden, dann geht es jetzt gar nicht so darum, in Zukunft alles selbst zu machen. Es geht darum, sich nicht mehr so stark erpressbar zu machen. Und da wäre es ja schon mal ein erster Fortschritt, diese 70% Abhängigkeit plus, von der du vorhin gesprochen hast, die zumindest schon mal erstmal einen ordentlichen Schritt zu senken. Jetzt ist es ja nicht so, dass wir in Europa bei Null starten. Also du hast schon gesagt, dass das Zusammenbauen von Batterien schon teilweise hier stattfindet. Und es gibt doch sogar schon eine eigene Zellproduktion hier, oder? Also ich meine mich erinnern zu können an Fabriken in Salzgitter, in Thüringen, in Ungarn, in Schweden.
Ja, hast du absolut recht, aber man muss da ein bisschen genauer hinschauen. In Thüringen baut CATL oder Kattel oder Katel, wie andere auch sagen, Batteriezellen. Das ist aber ein chinesisches Unternehmen. In Schweden, da gab es Northvolt. Die haben das, ich sag's mal ganz vorsichtig, aber nicht richtig hinbekommen, sind pleite gegangen. Und übernommen hat die jetzt ein amerikanisches Unternehmen. Also wirklich europäisch oder deutsch ist in der Batteriezellproduktion für E-Autos im Moment nur PowerCo. Das ist eine Tochter des VW-Konzerns in Salzgitter. Und die haben im Dezember ihre Produktion gestartet.
Ist also noch gar nicht so lange her, ist noch am Anfang ziemlich. Wir sprechen ja gerade eher so auf der politischen Ebene, aber eingekauft werden Batterien ja von gewinnorientierten Unternehmen. Auch wenn wir sagen, grundsätzlich Unabhängigkeit ein gutes Ziel, ist es nicht trotzdem verlockend, weiter günstig in China einzukaufen, anstatt selbst wahrscheinlich viel teurer zu produzieren?
Ja klar, ist das verlockend und genau darum wird es ja auch gemacht. Aber man muss vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer rechnen und sich nicht nur die Gewinnmarge und Einkauf und Verkauf angucken. Bei einem E-Auto ist die Batterie das teuerste und wichtigste Bauteil. Das macht 35-40% der Gesamtwertschöpfung aus. Das heißt, kaufe ich das ein, verliere ich auch schon mal einen Großteil meiner Gewinnmarge. Dann haben wir das Thema Transportkosten. Batterien, die sind schwer. Da lässt sich natürlich Geld sparen, wenn ich die nicht über große Distanzen transportieren muss. Und dann kann ich auch noch eine weniger betriebs- als vielmehr volkswirtschaftliche Rechnung aufmachen. Denn wenn ich die benötigten Zellen hierzulande produziere, dann haben Menschen Arbeit. Die konsumieren dann wieder und zahlen Steuern und so weiter und so fort. Also man kann die Rechnung auf verschiedene Art und Weise aufmachen.
Aber nur, wenn das auch erfolgreich läuft, ne? Also die deutsche Politik versucht ja schon länger, den Aufbau von Zellfertigungen zu unterstützen, in vielen Fällen mit Steuergeldern. Ich habe noch mal ein paar Beispiele rausgesucht. Porsche hatte die Tochter Cellforce, die hat aus Bundes- und Landesmitteln mehr als 50 Millionen Euro bekommen. Im vergangenen Jahr hat die dann aber ihre Pläne eingestampft. Der Markt für E-Autos hätte sich weltweit zu schlecht entwickelt, um eben so eine Zellproduktion in Baden-Württemberg wirtschaftlich hinzukriegen. Dann gibt es Mercedes, die sind an einem Joint Venture, unter anderem mit französischen Autoherstellern beteiligt. Die haben eine Batteriefabrik in Frankreich. Die großen Pläne für ein Werk in Deutschland in der Pfalz haben die aber gerade endgültig gestrichen. Also letztlich scheint echt schwierig zu sein, das in Deutschland auf die Kette zu kriegen. Hervorgehoben hattest du ja gerade diese Tochter des Volkswagen-Konzerns. Was ist mit der?
Ja, wie schon gesagt, PowerCo heißen die und die produzieren aktuell in Salzgitter. Da sollen irgendwann mal 60.000 Zellen pro Tag gebaut werden. Und weitere Werke, sogenannte Gigafactories, die entstehen in Valencia, in Spanien und in Kanada. Salzgitter ist sozusagen die Blaupause, das Vorbild dafür. Tesla will auch Batteriezellen in Deutschland bauen, im Werk in Grünheide. Aber da muss man jetzt mal gucken, ob das wirklich kommt.
60.000 Zellen klingt erstmal viel, aber du hast ja schon gesagt, in eine Batterie gehen auch eine Menge Zellen. Wie unabhängig wäre Volkswagen denn damit bei den Batterien?
Ja, gebaut wird in Salzgitter die sogenannte Einheitszelle, die vorwiegend in ja die neueren, kleineren E-Autos kommen soll. Die E-Autos sind auch noch gar nicht auf dem Markt. In der ersten Ausbaustufe reden wir über eine jährliche Produktionskapazität von 20 Gigawattstunden. Also da misst man nicht die Stückzahlen, sondern man misst die Leistung von den Batteriezellen, die da rausgehen, 20 Gigawattstunden. Später sollen das doppelt so viel werden. Und Stufe 1, diese 20 Gigawattstunden, die würden schätzungsweise für rund 250.000 E-Autos des Konzerns reichen. Also VW, Seat, Cupra, Skoda und so weiter und so fort. Im vergangenen Jahr hat Volkswagen fast 1 Million E-Autos ausgeliefert. Allerdings weltweit. Und es gibt ja auch Produktionsstandorte in China, USA, Brasilien. Also völlig unabhängig macht die PowerCo-Zellproduktion Volkswagen nicht. Aber schätzungsweise die Hälfte des Konzernbedarfs könnte künftig aus Salzgitter kommen.
Wenn das so von den anderen Werken klappen würde, das wäre eine richtige Ansage. Ne? Die Hälfte, das wäre schon ein ziemlicher Gamechanger, wenn man so die aktuelle Situation betrachtet. Warum scheuen die anderen den Einstieg in die Zellfertigung? Also, beziehungsweise ich könnte auch anders fragen, was ist denn so schwer daran, dass das zum Beispiel bei Northvolt so krachend gescheitert ist?
Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt und war darum vor einiger Zeit in der FFB in Münster, der Forschungsfertigung Batteriezelle des Fraunhofer Instituts. Der Bereichsleiter Strategie und Unternehmensentwicklung, Dr. Florian Degen, der hat mir damals gesagt, eigentlich ist das gar nicht so schwer, eine Batteriezelle zu bauen.
Ich habe zwei Folien, die beschichtet sind und die lege ich im ganz einfachen Beispiel einfach aufeinander, packe eine Plastikfolie dazwischen, roll das Ganze auf, tue das in einen Kanister, tue eine Flüssigkeit dazu und dann ist es eigentlich fertig.
Also man könnte auch sagen, so eine Art gerollte Folienlasagne, wobei gerollt gar nicht sein muss. Das gibt's in rund, aber auch in eckig.
Lecker Zelllasagne. Es kann ja aber gar nicht so unkompliziert sein, weil sonst bräuchten die ja nicht so eine Forschungseinrichtung und dann wären die Autobauer ja auch nicht so zögerlich, dann würden sie es einfach machen.
Ja, das große Problem ist, das Ganze aus dem Labor in den industriellen Maßstab zu bekommen. Dann nämlich sausen diese Folienbahnen wirklich mit 80 Metern pro Minute über die Anlage. Das ist dann auch nicht mehr eine kleine Folie. Die ist also 2 Meter breit und wie gesagt, düst mit hohem Tempo über diese Anlagen.
Wenn dort irgendwo ein kleiner Fehler passiert, den Sie nicht mitbekommen, der in der Batteriezelle landet, der dann im Elektroauto landet und dann nach 5 oder 6 Jahren dann zu einem Kurzschluss führt, was dann wieder einen Brand zur Folge hat, das ist letztendlich die Herausforderung. Also so ein kleiner Fehler kann eine katastrophale Folge haben und das müssen Sie beherrschen.
Ja, und wie gesagt, in einem Auto sind ein paar hundert bis ein paar tausend solcher Zellen gekapselt, tief drin im Fahrzeug. Und jetzt kommt noch ein weiterer Punkt dazu. Für Batteriezellen zum Beispiel in einem Mobilfunkakku, da sind wir in Relation, also bezogen auf die Größe, die Kapazität des Akkus, bereit, ziemlich viel Geld zu bezahlen. Beim E-Auto-Akku würde das viel zu teuer.
Kannst du das konkreter machen? Was meinst du damit?
Ja, ich versuche das jetzt mal ganz grob vorzurechnen. Ein Handy-Akku. Also den kann ich austauschen lassen, das ist relativ einfach. Ich gehe in den Laden, sage, ich brauche einen neuen Akku und dann sagen die, je nachdem, welches Smartphone du hast, kostet das 40, 50, 60, vielleicht 80 Euro. Speicherkapazität eines solchen Handy-Akkus so um die 5000 Milliampere-Stunden. So, jetzt fängt der Vergleich natürlich ein bisschen an zu hinken. Die Kapazität von einer E-Auto-Batterie, die ist viel höher. Aber wenn ich jetzt mal nur den Preis des kleinen Handy-Akkus auf die knapp 300 Zellen in einem VW ID 4 hochrechne, dann würden nur die Zellen ohne Elektronik, ohne Verpackung, ohne Einbau schon bis zu 24.000 Euro kosten.
Und so ein E-Auto wird keiner kaufen.
Exakt. Und im Gegensatz zum Handy-Akku muss die Autobatterie ja auch viel länger halten. Das Auto steht vielleicht bei Wind und Wetter draußen. Also eigentlich muss die ganze Batterie noch sehr viel besser sein als die in einem Handy. Die muss Minus-, Plus-Temperaturen aushalten. Da müssen die Zellen einfach hundertprozentig sein. Darum haben die Fraunhofer-Forscher auch diese Testfabrik gebaut, damit Unternehmen sozusagen üben und probieren können.
Und das hat halt bisher in Europa noch niemand so richtig hingekriegt. Also diese sehr hohe Qualität dann in einer industriellen Massenfertigung günstig hinzukriegen?
Und das ist mit Sicherheit einer der Gründe, der Ausschuss an Batterien, die den Qualitätsansprüchen nicht genügen. Der war einfach hoch und das ist auch ganz normal, dass am Anfang einer Zellproduktion ein hoher Ausschuss da ist. Forscher haben berichtet, dass das auch in den europäischen Fabriken der chinesischen Batteriehersteller am Anfang so war und nicht alles rund lief, einfach weil das Personal noch nicht auf Flughöhe war. Florian Degen hat es mir so erklärt.
Um ein Beispiel zu nennen, CATL nimmt ja nicht das komplette Personal, wo das Wissen in den Köpfen steckt und schiebt die nach, zum Beispiel nach Ungarn. Nein, die Firma stellt Mitarbeiter in Ungarn ein und die können das auch erstmal nicht. Jetzt hat CATL oder Samsung SDI und so weiter den Vorteil, die können Teams aus Asien einfliegen, also sozusagen in meiner Analogie gute Lehrer, die erklären, worauf man achten muss, worauf man nicht achten muss, was wichtig ist.
Und das heißt ja eigentlich, wenn du gesagt hast, Volkswagen versucht jetzt das ganz groß aufzuziehen, ob das wirklich so funktioniert, da steht die Bewährungsprobe eigentlich noch bevor.
Genau, Volkswagen gibt sich da zumindest sehr optimistisch. Und der bekannte Autoexperte Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management, der ist da sogar ganz zuversichtlich, dass wir das notwendige Know-how durchaus haben hierzulande.
Wir haben hier sehr kreative, pfiffige, gut ausgebildete Forscher. Es sollte möglich sein, wenn man eine längere Perspektive in den Blick nimmt, dass wir hier auch, was neue Technologien rund um Batterien anbetrifft, ein Wörtchen mitreden können in der Zukunft.
Aber, so sagt er auch, wir müssen das halt hochskalieren, also die Massenproduktion hinbekommen, denn sonst ist die produzierte Kilowattstunde Batteriekapazität einfach zu teuer und damit dann auch nicht wettbewerbsfähig.
Ja, und dann kommt ja vielleicht sogar noch ein Punkt dazu, die Konkurrenz bleibt ja auch nicht stehen, die sprintet ja sozusagen auch weiter in die Zukunft, entwickelt die Technologien weiter und das sieht man ja schon daran, dass die Preise für so Batterien in den letzten Jahren ziemlich krass gesunken sind, oder?
Ja, deutlich. Vor 20 Jahren ging man mal von mehr als 1000 US-Dollar pro Kilowattstunde Speicherkapazität aus. Heute sind wir laut Internationaler Energieagentur schon bei weniger als 100 Dollar. Der Preis, der schwankt stark, je nach Material, nach Region, nach Anwendungszweck, liegt teilweise schon weit drunter, teilweise ist er dann mal höher. Aber insgesamt wird es wirklich Jahr für Jahr günstiger. Und der Hauptgrund dafür ist einfach, dass wir diese Batteriezellen inzwischen in diesen irrsinnigen Mengen herstellen. Und das lässt natürlich die Preise für die Produktion sinken. China dominiert, hatten wir am Anfang, den Markt, hat hier einen riesigen Vorsprung. Und dazu kommt noch, dass sie die meisten Rohstoffe im Land haben. Also die Folge ist das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass die einfach sehr viel günstiger produzieren können, als die Unternehmen es im Moment in Europa hinkriegen.
Markus, vielen Dank für den Überblick.
Sehr, sehr gerne.
Die EU, die Bundespolitik, die Autobauer, alle bemühen sich seit Jahren um mehr Unabhängigkeit. Aber was genau sind denn die Stellschrauben, um diesen Vorsprung Chinas noch aufzuholen? Das besprechen wir jetzt mit einem dieser pfiffigen deutschen Batterieforscher, von denen wir vorhin gehört haben. Maximilian Fichtner ist Chemiker und Professor für Festkörperchemie an der Uni Ulm. Außerdem ist er geschäftsführender Direktor des dortigen Helmholtz-Instituts und in führender Rolle an verschiedenen europäischen Batterieforschungsprojekten beteiligt gewesen. Manche nennen ihn den Batteriepapst, vielleicht ein bisschen unpassend, es geht ja nicht um Glaubenssätze, sondern um Naturwissenschaft und technologische Innovation. Hallo Herr Fichtner.
Ja, guten Morgen.
Northvolt, Cellforce, dieses Joint Venture, an dem Mercedes beteiligt ist, das jetzt doch nicht in der Pfalz eine Fabrik hochzieht. Warum gab es in den vergangenen Jahren doch so einige Rückschläge, was den Aufbau einer Zellfertigung in Deutschland durch heimische Unternehmen angeht?
Ja, das ist einerseits erstaunlich, weil ja die Batterie Nachfrage ständig wächst. Ne? Also die Nachfrage für E-Autos steigt, nicht in dem Maße, wie es einige gehofft hatten vorher, aber sie steigt. Ich würde mal sagen, ein Hauptproblem liegt einfach darin, dass wir hier eine Situation haben, die unklarer ist als zum Beispiel bei Mitbewerbern in China. Ja, wenn man in der Batteriezellproduktion erfolgreich sein möchte, braucht man einen strategischen, langfristig angelegten Plan. Weil es dauert 5 Jahre oder mehr, bis eine Batteriezellproduktion so läuft, dass die Anlage viele Zellen mit einem geringen Ausschuss produziert. Und das ist eine Grundvoraussetzung für ein kostengünstiges und konkurrenzfähiges Produkt. Jetzt haben wir aber in Europa und insbesondere auch in Deutschland eine gewisse Ungeduld, was diese Sachen angeht. Man sieht nicht so sehr das eigentliche Ziel vor sich, sondern eher die Quartalszahlen. Und dann kann es passieren, dass er wieder aufgegeben wird, wenn man das Ziel nicht schnell genug erreicht. Ja, und dann kommt natürlich dazu, dass die Zellproduktion hier zwar früh gestartet ist, in den 2010er Jahren schon, dass man das aber dann wieder aufgehört hat und China in der Zwischenzeit sich zum Weltmarktführer hochgeschwungen hat. Die haben also etablierte Prozesse, die haben abgeschriebene Anlagen, die können günstiger produzieren, haben auch günstigere Energiekosten und Lohnkosten. Und da müssen wir eigentlich ran, wenn wir wirklich uns eine strategisch wichtige Technologie, eine Zukunftstechnologie, die sehr stark am Wachsen ist, auch hier aufbauen und erhalten wollen.
Vielleicht können Sie noch mal erklären, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann gibt es ja aktuell so 2 besonders dominierende Akkutypen in den E-Autos. Die einen haben Lithium und dann Nickel, Mangan, Kobalt drin und in China nutzen die aber mittlerweile eben sehr stark auch diese Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Warum ist das so?
Also generell muss man sagen, also es sind alles Lithium-Ionen-Batterien. Der Minuspol ist immer ähnlich, das ist Graphit, das ist das schwarze Zeug, was wir aus dem Bleistift kennen. Und der Pluspol ist eben so ein Speichermaterial, was dann entweder traditionell Nickel, Mangan, Kobalt enthält, wobei der Kobaltgehalt immer mehr gegen Null gedrückt wurde in den letzten Jahren, oder was ganz anderes, Eisenphosphat. Eisenphosphat ist in der Lage, Lithium sehr gut zu speichern, es macht es schnell und sicher. Es ist allerdings von der Speicherkapazität her ist es schwächer. Und deshalb braucht man da auch spezielle Zellen- und Batteriepack-Designs. Und die Chinesen haben da schon vor Jahren eigentlich darauf gesetzt, weil sie gesagt haben, naja, dieses Eisenphosphat, das ist prinzipiell ist ein nachhaltigeres Material, also es ist viel billiger als diese teuren metallenthaltenden Materialien, Nickel oder Kobalt oder sowas. Eisenphosphat kriege ich überall und es ist auch sehr sicher. Und das ist ein wichtiger Punkt, das ist einer der Gründe, warum Eisenphosphat mittlerweile auch in Stationärspeichern fast ausschließlich eingesetzt wird. Und die haben eben die richtige Verfahrensumgebung dafür schon früh entwickelt und haben da auch einen gewissen Vorsprung.
Sie sagen, Sie haben da einen gewissen Vorsprung. Man sieht das ja auch teilweise an so Ankündigungen, die zumindest für Außenstehende vielleicht sehr beeindruckend wirken. Zum Beispiel BYD, der chinesische Autobauer, hat eine Batterie neulich vorgestellt, die angeblich das Auto mit einer Akkuladung mehr als 1000 Kilometer weit antreiben soll, sich auch gleichzeitig aber in 9 Minuten von 10% auf 97% aufladen lässt. Wenn das so stimmt, dann muss man ja über Reichweitenangst beim E-Auto eigentlich gar nicht mehr reden. Worin genau liegt denn da dieser technische Vorsprung der Chinesen?
Also das sind einfach Entwicklungen, wo man auf Industrieebene, das sind jetzt keine Laborergebnisse mehr, sondern wo man auf Industrieebene wirklich in das Design, das ist ganz wichtig, das Design der Akkupacks, also Fortschritte gemacht hat und gleichzeitig auch die Materialien selber ertüchtigt hat. In der Regel geht es darum, dass man die Korngrößen der Materialien sehr genau einstellt und dass man die mit bestimmten Beschichtungen versieht, die erlauben, dass sich das Material einerseits schnell B- und entladen lässt und andererseits aber auch sehr lange hält. Wenn man jetzt heute ein E-Auto kauft, dann kann so eine Batterie kann typischerweise 2.000 bis 3.000 Mal voll B- und entladen werden, bis die Kapazität auf vielleicht 80% gesunken ist. Und 2.000 Zyklen mit einer 500 Kilometer Reichweite Batterie macht 1 Million Kilometer. Das heißt, auch dieses Lebensdauerargument, das ist jetzt eigentlich durch. Und was jetzt halt sehr stark im Kommen ist, sind halt die Fähigkeiten zur Schnellladung. Und das muss man halt so hinkriegen, dass die Batterie darunter nicht leidet. Früher war das so, da hat man also durch das Schnellladen die Batterien teilweise beschädigt, also vor 10 Jahren vielleicht noch. Das hat sich jetzt aber durch das bessere Verständnis der Vorgänge einfach viel, viel besser geriert in letzter Zeit. Also das macht praktisch kaum noch was aus.
Sie hatten ja jetzt gerade gesagt, dass es eben auch stark mit dem Design zusammenhängt, wie man dann diese Zellen konkret aufbaut und dass die Chinesen das sehr gut können. Ich habe ein Interview von Ihnen gesehen, da haben Sie gesagt, auf solche Dinge hätten auch die Europäer durchaus kommen können. Aber wenn man als Autobauer in Europa immer nur diese Zellen einkauft, dann fehlt einem da vielleicht so die Erfahrung. Ist das auch irgendwie so ein Grund, warum man sagen muss, wenn die Europäer bei E-Autos langfristig erfolgreich sein wollen, dann brauchen die eigentlich auch eben dieses Wissen in der Zellfertigung?
Genau so ist es. Das ist ja auch, das haben die Großen, haben das alle schon erkannt. Ne? Wenn wir das Beispiel BMW zum Beispiel hernehmen, die haben ein eigenes Entwicklungszentrum, wo sie ihre Batteriezellen selber entwickeln. Also die wissen genau, was da drin ist, wie die sich verhalten und so weiter. Und dann geben sie es zur Produktion nach Ungarn in ein Werk, Firma EVE. Die produzieren dann hunderttausende Stück davon. BMW nimmt die wieder zurück und baut die dann in eigens designte Verfahrensumgebungen ein. Ja, das heißt, die haben dann von A bis Z Kontrolle und diesen kritischen Schritt, an dem so viele gescheitert sind bisher, diese Batteriezellfertigung, die lagern sie in Anführungszeichen einfach aus.
Also diese Massenfertigung hinzukriegen, das lagern sie aus. Das ist natürlich gut, weil man damit natürlich diese ganz hohen Investitionen für diese riesigen Batteriefabriken einspart und auch die Probleme, die man dann vielleicht bei der Produktion hat. Andererseits ist man dann ja aber weiter auch auf Zulieferer angewiesen. Das kann ja auch riskant sein. Also was halten Sie denn dann insgesamt von dieser BMW-Strategie?
Naja, die BMW-Strategie ist in Zeiten freundlichen Miteinanders, glaube ich, sehr erfolgreich. Weil sie sparen einfach Zeit und sie haben trotzdem das Know-how bei sich und haben die Kontrolle über den Prozess. Allerdings, da haben Sie recht, wenn jetzt aus irgendwelchen politischen Gründen oder sowas der Partner in Ungarn jetzt schwächeln würde und würde sagen, na, wir müssen jetzt irgendwie die Zellen leider für einen anderen Markt produzieren, dann könnte das Probleme geben. Ja, ich vermute mal, das ist mit einer der Gründe, weshalb sich VW da auch unabhängig machen möchte. Und es ist ja im Augenblick generell so ein Trend überall auf der Welt, dass man sagt, wir müssen uns absichern gegen solche Verrücktheiten, wie sie im Augenblick gerade vorkommen. Und das hat ja jetzt auch bei der EU schon aufgeschlagen, dass die mit Australien ein Rohstoffabkommen abgeschlossen haben. Es gibt eine Strategie, die erarbeitet wird, um eine gewisse Rohstoffunabhängigkeit gerade in dem Bereich zu erreichen in Europa. Und da ist man sich, glaube ich, mittlerweile sehr bewusst. Es wäre schön, wenn das vor 10 Jahren auch schon so gewesen wäre, aber immerhin kommt es jetzt.
Sie sprechen ja jetzt an, dass es eben zum einen diesen chinesischen Vorsprung bei der Zellfertigung gibt, aber dass eben wir auf der anderen Seite auch bei den Rohstoffen recht abhängig sind von China. Worin besteht denn da eigentlich genau die Rohstoffabhängigkeit aktuell noch?
Na, im Augenblick kommen die meisten Batterierohstoffe wie Lithium, das Graphit oder auch andere Zutaten, die kommen entweder direkt aus China, also Graphit ist, wird in China produziert, oder sie kommen über China zu uns. Wenn jetzt zum Beispiel der größte Lithiumlieferant ist Australien, die liefern ihre Rohstoffe, die Mineralien, die sie da abbauen, an China und die werden dann weiterverarbeitet und dann sozusagen in die richtige Form, in die richtige Chemie gebracht, die dann für die Batteriezellen verwendet werden kann. Und deshalb muss man sich da gut aufstellen und entsprechend absichern.
Und da, wenn ich Sie richtig verstanden habe, würden Sie aber sagen, dass solche Schritte wie neulich eben dieses Handelsabkommen, was die EU jetzt mit Australien vorhat, dass das schon dann Schritte sind in Richtung mehr Unabhängigkeit?
Ja, absolut. Ich meine, das ist explizit die Absicht auch, jetzt zum Beispiel mit Australien im Bereich Lithium Abkommen zu treffen.
Jetzt ist es ja so, dass es sehr davon abhängt, welchen Batterietyp man nutzt, welche Rohstoffe man dann auch braucht. Und auch da entwickelt sich ja noch viel. Jetzt kann man im Moment immer viel lesen von sogenannten Natrium-Ionen-Akkus, könnte auch vielleicht sagen Salz-Akkus. Werden die bald eine größere Rolle spielen in E-Autos? Und was macht das dann mit diesem Thema der Unabhängigkeit? Also wäre diese Unabhängigkeit von China dabei dann auch noch so groß?
Das ist einer der attraktiven Punkte für uns hier, weil man kann eine Batterie auf der Basis von einem Natriumsystem kann man mit Rohstoffen bauen, die überall auf der Welt vorkommen. Ne, da brauche ich dann eben solche Elemente wie Natrium. Das gibt es in Kochsalz, in Soda, in Natron zuhauf, überall auf der Welt. Dann brauche ich vielleicht Eisen. Eisen ist auch kein seltenes Element. Ich brauche vielleicht Titan, ist auch nicht selten. Vielleicht noch ein bisschen Nickel, je nachdem. Also es sind Dinge, bei denen man sich rohstoffmäßig weitgehend unabhängig machen kann. Das ist das eine. Das andere, die Natrium-Ionen-Batterie, das ist eine Batterie, die einige Vor-, aber auch Nachteile hat. Der Nachteil wäre der, dass sie weniger Energie speichert pro Masse oder Volumen. Das heißt, die ist etwas schwächer auf der Brust, wenn man das so ausdrücken will. Da brauchen wir dann mehr Zellen, um den gleichen Job zu erledigen. Kann man aber machen. Perspektivisch ist sie aber noch mal 20-30% billiger, wenn mal die ganzen Anlagen, auf denen die gerade gefahren wird, abgeschrieben sind und alles. Kann der Preis also nochmal sinken. Außerdem hat sie ein paar Performance-Vorteile. Und zwar dergestalt, dass sie einerseits tendenziell schneller ist als die Lithium-Ionen-Batterie. Das heißt, sie lässt sich schneller be- und entladen. Und dann ist es so, dass sie bessere Tieftemperatureigenschaften hat. Das heißt, wenn ich jetzt einen normalen Lithium-Ionen-Akku habe, das kennt jeder, der das schon mal bei Kälte betrieben hat, bei minus 20 Grad hat er noch 70% oder liefert er noch 70% der Energie, die da mal reingesteckt worden sind. Eine Natrium-Ionen-Batterie, die hätte 90%. Ja, das ist also besser als ein Verbrenner, sage ich mal. Das ist natürlich eine Sache, die Natrium-Ionen-Chemie sehr, sehr attraktiv macht. Die Kosten, die Performance, der einzige Nachteil ist die Speicherkapazität. Aber das kann man zumindest teilweise so kompensieren, dass man gute Reichweiten erreicht, wenn man es in die entsprechende Verfahrensumgebung packt.
Wie sehen Sie denn da so die europäische Autoindustrie aufgestellt, was das Thema angeht?
Also wir kooperieren ja mit Autofirmen hier, die sind da sehr interessiert. Was es in Europa halt noch nicht gibt, ist eine Batteriezellfertigung. Das brauchen wir eben auch für die Natrium-Ionen-Zellen. Und das müsste dann als nächstes kommen.
Und wenn wir diese Zellfertigung kommen, was wir jetzt ja besprochen haben, war, dass es da Autobauer gibt, die unterschiedliche Strategien fahren, dass es auch viele Projekte gibt, die dann eben es doch nicht ganz so leicht haben, groß zu werden. Manche sagen ja, das müsste man eigentlich viel größer denken. Man bräuchte eigentlich sowas wie das bei den Flugzeugbauern, wir das haben in Europa mit Airbus, dass man so ein europäisches Airbus für Batterien aufbaut. Müsste man also möglicherweise aus Ihrer Sicht das noch viel größer denken, dieses Thema, und sagen, da braucht es eine ganz große gemeinsame europäische Anstrengung?
Das wäre natürlich ein sehr starkes Konstrukt. Es muss aber auch klappen. Ne? Ich meine, durch die Kooperation, da können zwar einerseits hohe Investitionskosten geteilt werden und man kann auch besser forschen und entwickeln. Was bei uns halt vor allem fehlt, ist, also wir sind in der Grundlagenforschung, so in dem frühen Stadium, sind wir sehr, sehr gut in Deutschland. Aber was dann fehlt, sind die sogenannten hohen TRLs, also Technology Readiness Level. Also die Frage, wie weit ist die Technologie denn an der Anwendung? Und das wird üblicherweise von Firmen gemacht. Und da haben wir halt deutlich weniger Aktivitäten und Masse. als jetzt die Mitbewerber.
Trotzdem habe ich bei Ihnen rausgehört, dass Sie schon sagen, dass sich da zumindest im Bewusstsein in den letzten Jahren viel auch geändert hat.
Ja, also ich würde sagen, also bei der Bundesregierung ist man sich, zumindest was das Forschungsministerium angeht, das den Prozess ja schon seit Jahren begleitet und auch sehr, sehr gut fördert, ist man sich dessen sehr gut bewusst. Ja, in anderen Ministerien sieht es wieder anders aus. Da wird dann Batterie vielleicht als Konkurrenz für Gaskraftwerke gesehen. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle ist von der Seite keine Unterstützung. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir noch ein einheitlicheres Verständnis der Sachlage bekommen. Es ist eine Zukunftstechnologie, einer der stärksten wachsenden Märkte. Und wir sind nicht dabei. Das finde ich als Technologieland, finde ich das besorgniserregend.
Herr Fichtner, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Unsere nächste Folge kommt in 2 Wochen. Mit einem Abo kriegt ihr immer sofort Bescheid, wenn die neue Folge da ist. Und wenn ihr uns mögt, dann bewertet uns auch gerne auf eurer Podcast-Plattform. Das hilft uns auf jeden Fall, sichtbarer zu werden. Jede Woche haben wir übrigens auch spannende Geschichten für euch in unserem Newsletter. Aktuell hat meine Kollegin Inka aufgeschrieben, wie man das Potenzial fürs Heizen mit Erdwärme aus der Tiefe, mit Geothermie, noch besser nutzen könnte. Den Newsletter könnt ihr abonnieren unter mdr.de/klima. Ein Podcast-Tipp habe ich auch noch für euch. In unserer App ARD Sounds findet ihr IQ Wissenschaft und Forschung. Der Podcast taucht in Wissenschaft und Technik ein, stellt aktuelle Studien vor. In einer Folge geht es zum Beispiel auch um den Wald, die Frage, wie gut sich Bäume an die Erderwärmung anpassen können und wie der deutsche Wald im Jahr 2100 aussehen könnte. Den Link zur Folge stellen wir euch in die Shownotes. Ich bin Arne Schulz, danke fürs Zuhören und hoffentlich bis ganz bald. Tschüss!